Marco Asensio verpasste im Jahr 2017 ein Spiel seines Vereins Real Madrid, weil sich ein Pickel beim Rasieren seines Fußes entzündet hatte. Ich bin der südamerikanische Kollege mit dem Dosentelefon und mir zugeschaltet ist mal wieder Mike Werner. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig.
Ja, hallo auch von mir, aus Deutschland natürlich, von zu Hause. Du bist ja ein bisschen weiter weg. Und wir haben einige wir haben endlich mal Rückmeldungen bekommen, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und wir entschuldigen uns nochmal für den Sound in der letzten Folge. Wir wissen das selber, dass das eine mittelschwere Katastrophe war. Wir versuchen dran zu arbeiten, aber gibt uns Zeit.
Das war wie ein Autounfall, man möchte es eigentlich gar nicht, aber man muss es auch irgendwie. Weil wir fanden eigentlich die Gesprächsthemen in der Folge relativ gut, aber dass ich, mit dem Megafon und davor noch einen Toaster geschaltet aufgenommen habe, tut mir natürlich dementsprechend leid. Und damit Klarheit herrscht, der südamerikanische Kollege ist Darian Schmidt und Mike Werner ist der Mann, der in Deutschland wohnt. Wie geht's dir denn?
Mir geht's ganz gut. War ja die letzte Woche krank, deshalb ist auch die Folge ausgefallen, deshalb fehlt uns jetzt auch ein Spieltag. Ja gut, ist halt so. Ja. Ich bin rechtzeitig fit geworden für den Sonntag, für die Auswärtsfahrt nach St. Pauli. Dazu später noch mehr, denke ich mal, zum Spiel. Und ja, seit Sonntag geht's mir blendend. Also euphorisiert kann man mich nennen.
Ja, euphorisiert. Du hast ja gerade schon nachgeguckt, was euphorisiert bedeutet.
Ja, gebe ich jetzt nochmal zum Besten. Also zeitweilige, übersteigert heitere und zuversichtliche Gemütsstimmung. Hochstimmung, Zustand optimistischer Begeisterung, rauschhaft gesteigerten, überschwänglichen Gefühls. Also soweit, das sagt Google dazu.
Das sagt Google dazu. Das ist immer so Wikipedia-Eintrag vor Vortrag vor der Schule. Also Quelle Wikipedia und mehr gibt's da nicht.
Genau.
Wenn ihr irgendwelche Geräusche oder so im Hintergrund hört, ich habe immer noch keinen perfekten Ort zum Aufnehmen gefunden. Ich sitze jetzt gerade in einem Hostelbett, abgedeckt mit Decken und Laken.
Ist alles soundproof natürlich.
Ja, es ist alles soundproof. Also das sollte wahrscheinlich tatsächlich so vom Hall her die beste Aufnahme sein, aber wahrscheinlich von Umgebungsgeräuschen. Besser als ein Internetcafé direkt an der Tür hoffentlich.
Ja. Du warst noch unterwegs, du hast den Länderpunkt Mexiko gemacht gestern, habe ich gehört.
Genau.
Willst du uns da was erzählen?
Wir haben gestern geguckt, was man so in Mérida machen kann. Also wir sind jetzt von Valladolid nach Mérida gekommen. Und dann haben wir gestern überlegt, was können wir machen? Eigentlich schon ein bisschen spät, wir sind ein bisschen rumgelaufen, uns ein bisschen die Stadt angeguckt. Und dann dachten wir, vielleicht kann man abends noch irgendwas machen. Und dann gab es den Clásico Peninsular, also den Halbinsel-Klassiker von Yucatan. In der zweiten mexikanischen Liga, Venados FC gegen Cancun FC. Und da haben wir gesagt, pass auf, das machen wir. 2 Euro pro Ticket, das war natürlich besser geht's kaum. Haben wir uns sofort geholt, mit dem Ticket konntest du auch eigentlich überall rein, also es gab keine Ordner oder so, du konntest einfach einen Blockwechsel machen, das haben wir auch gemacht. Und es war eine Erfahrung. Also erstmal hinzukommen, wir haben Uber genommen, der hat glaube ich 5 Euro gekostet für 15 Minuten Fahrt, also auch das relativ billig. Es gibt auch hier hunderte Busse und was weiß ich nicht alles. Also man muss sagen, das ist eine Erfahrung gewesen. Ich wollte reingehen und mir wurden erstmal meine Zigaretten und Feuerzeug abgenommen, weil die Sachen darf man nicht mit ins Stadion nehmen. Stand ich natürlich erstmal ein bisschen perplex, aber war nicht so schlimm. Und es war einfach ganz verrückt. Also vor dem Stadion gab es eine Rap-Show irgendwie und so Torwandschießen und es war alles ganz komisch. Es gab auch keine Bierstände oder Essensstände. Da sind einfach Leute mit so Kartons rumgelaufen, die dir einfach so auf der Tribüne was verkauft haben. Und tatsächlich war das Spiel eher zweitrangig, muss man sagen. Also das hat jeder so gefühlt. Das Spiel ging 1-1 aus und man muss sagen, spielerische Qualität ist...
Mit was würdest du vergleichen?
Gutes, gehobenes Kreisliga.
Oh, so schlecht?
Bezirksliga
so schlecht?
Vielleicht. Es war... Also, ich sag dir mal, hinten in der Innenverteidigung von Cancun FC stand Julian Börner. Stell dir den Kreisliga-Klassiker vor. ein Schnuff zu kurze Hose, ein Schnuff zu langes Trikot, irgendwie ganz komische Stutzen und schwarze Schuhe. So, das war der Abwehrchef.
Ich hätte jetzt gedacht, dass das
Die.
so vielleicht Regionalliga-Niveau oder so war. Hätte ich jetzt eingeschätzt, so,
Boah,
ohne je ein Spiel
also.
gesehen zu haben. Hätte ich mir so vorgestellt.
So, jetzt mal einen toxischen Trade von mir. Ich glaube, ich da vorne hätte eine Bude gemacht, weil die halt wirklich nicht groß waren. So, da hätte ich dann mit meinen 1,97 schon überragt. Die Torhüter-Mitspielqualität begrenzt sich ja auch eher auf Jasmin Fesic-Niveau, würde ich sagen. Also da ist nicht viel zu holen spielerisch. Allgemein, ich habe versucht, irgendwie einen taktischen Ansatz daraus zu erkennen. Venados FC hat aufgebaut in einem 4-1-5. Also, da kannst du dir
Das klingt nach wie
vorstellen.
früher mit Mittelläufer oder keine Ahnung, wie die Position früher
Ja.
hieß. So, da haben wir auch im 3-2-5 gespielt oder so.
Da kannst du dir auch vorstellen, wo die Bälle dann meistens hingingen. Also einfach Langholz nach vorne. Und dann halt mit dem Konter zurück. Also
Du musst das
wirklich nicht gut.
positiver formulieren, das letzte Drittel überladen. Dann klingt das gleich
Ja,
nach
genau, das letzte
einem.
Drittel überlagen und hinten risikoreich gespielt. Ja, aber an sich war die Stimmung echt gut. Also die Ultras kamen mit Anpfiff rein. Das ist wohl da normal. Die kamen mit Anpfiff, der eigenen Block gestürmt. Also wirklich, die kamen mit Anpfiff, Trompeten und erst dann Trommeln rein.
Gab's Regenschirme?
Und das war, also,
Hatten die auch Regenschirme?
es gab keine Regenschirme.
Schade.
Aber es gab Fahnen, es wurde ein bisschen gesungen. Es waren viele junge Kinder, also halt Kinder da. Ich denke mal, es ist eher so, also ich glaube, nicht viele sind da, also vor allem in der zweiten Liga, nicht viele sind da, um wirklich ihren Verein da kämpfen zu sehen und bla bla, ist auch wichtig da, aber es ist eher dieses Gemeinschaftliche und mit der Familie irgendwie Zeit verbringen und dabei noch irgendwie Fußball gucken. Aber es war echt cool, es war
Wie
billig
viel
und ich werde auf jeden
waren
Fall
so
noch da
da?
drin spielen gehen.
Wie viel waren so da?
Also die Stadionkapazität liegt so bei 22.000 und jetzt so ein eigenes Augenmaß angelegt, hätte ich gesagt 3, 4.000 vielleicht.
Oh, das klingt nach
Also
einem leeren Ding. Das klingt wie ein Spiel von RB Leipzig.
das war auch, das klingt genau und was ich noch geiler fand, also ich glaube, ich habe drei Trikots von Venados FC gesehen und alle anderen hatten einfach Trikots von anderen Vereinen an. Also wenn ich mir vorstelle, dass im Eintracht-Stadion einfach, weiß nicht, hunderte Leute in Bayern, Dortmund und Wolfsburg rumlaufen, würde ich eine Krise kriegen.
Okay, ist schon ein bisschen anders dann, denke ich mal. Ich weiß nicht,
Ja.
vielleicht hast du ja nochmal die Chance, nochmal ein Erstligaspiel mitzunehmen. Vielleicht hast du dann noch einen Unterschied.
Ja. Also ich versuche auf jeden Fall in Mexico City da nochmal ein Spiel mitzunehmen. Und sollte es dann nochmal nach Argentinien gehen, dann ist natürlich klar, in welches Stadion ich dann nochmal
Ja,
versuche
dann
reinzukommen.
kannst du einfach nach Buenos Aires und dann irgendwas machen. Da gibt es nichts Schlechtes, glaube ich.
Ja, eben.
Okay. Wir müssen,
Ja,
glaube
aber
ich
ich
mal.
meine,
Wir
wir müssen ja von gutem Zweitliga-Fußball zu schlechtem Zweitliga-Fußball kommen. Nee. Wir können gerne anfangen.
Ja, es wird Zeit.
Gehen wir mit dem Freitag rein.
Genau, Freitag. Da gab es zwei Spiele zur Auswahl. Einmal Fürth gegen Jahn Regensburg und Hannover gegen Heidenheim. Ich würde sagen, wir fangen mit den Fürthern an. Und ja, ich würde denen jetzt einfach schon mal zum Klassenerhalt gratulieren. Es ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber ich glaube, mit dem Sieg haben sie sich da endgültig befreit. Sie gewinnen mit 2 zu 1 relativ, ich will nicht sagen glücklich, aber es hätte auch gut und gern unentschieden ausgehen können. Regensburg hat, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Sie kommen ganz gut rein mit einer Chance von Makrides, der den Ball bekommt, sich gegen Griesbeck im 1 gegen 1 durchsetzt und Linde hält dann gut. Sonst war die erste Halbzeit relativ ereignisarm, da war nicht so viel los. Zweite Halbzeit dann allerdings umso mehr.
Nö.
Und zwar mit Petrov. Der Fürther, der einen Abschluss hat im 16er, den Urbich aber hält, das war kein Problem für ihn. Und dann der Gegenangriff von Regensburg endet dann im 1 zu 0 für die Gäste. Es war ein langer Ball auf Kaliskana, der den Ball querlegen will auf Owusu. Und Gedeon Jung muss den Ball eigentlich klären, aber er trifft ihn irgendwie nicht so richtig. Sieht nicht gut aus in der Szene. Und Owosu schließt dann aus, ja, 5 Metern ab, keine Chance mehr für Linde da, und Ringsburg führt, und das war auch nicht unverdient.
Nee, also ich hätte auch von Anfang an gesagt, für Regensburg ist, also es sah für Fürth nicht aus, als würden sie dieses Spiel heute gewinnen. Ich habe es ja live geguckt in der Konferenz mit Hannover. Und immer als rübergeschaltet wurde, hatte Regensburg eine Chance oder irgendwie im Ballbesitz. Also Regensburg ging eigentlich verdient in Führung. Und dann kommt das aber, wie es kommen muss, weil ich weiß nicht, was da in Fürth abgeht. Ich habe das Gefühl, ich gucke mir Fürth manchmal an, die haben 2,5 Torchancen und machen aber 3 Tore da draus. Jetzt in der 66. haben sie einen Elfmeter bekommen, völlig zu Recht. Guevara hat die Hand bei bestem Willen nicht am Körper.
Ich sehe
Den
gerade, meine
macht.
Autokorrektur hat Guevara zu Guevara ausgebessert.
Sehr
Ich
schön.
fand den Elfer, ich fand, man kann ihn geben, ist schon richtig, aber ja, hart ist es trotzdem. Also, naja.
Echt? Also die Hand war schon ganz
Aber
weit weg, finde ich.
ja, die Hand ist weit weg, deshalb kann man ihn auch geben, aber die Distanz ist relativ gering. Es ist okay, den zu geben, da beschwere ich mich jetzt mal nicht, aber
Gut.
1-1.
Ja, weißt du, man muss auch mal den Hass gegen den Schiedsrichter kurz mal beiseite lassen, finde ich, wenn er gut gepfiffen hat.
Ja, das stimmt. Es geht in Ordnung, kann
Gut.
man geben. Den Elfmeter macht
Ja.
Green dann auch. Und ich finde, danach hat man gesehen, dass Regensburg irgendwie ein bisschen platt war. Ich weiß nicht, ob nur mir das so
Ja.
ging, aber Fürth hat den Ball im Mittelfeld gehabt, und ich hatte das Gefühl, wenn du den Regensburger anguckst, du könntest da jetzt einfach vorbeilaufen, der kann nicht mehr viel machen. Und Asta geht dann auch ins 1 gegen 1 einmal, stoppt ab, spielt den Ball zurück auf Abiyama, und der wird nicht angegriffen wirklich. Und schlänzt den Ball da einfach ins Eck rein. Und dann haben sie das Spiel gedreht zum 2-1. Ja, weiß nicht, irgendwie. Das ist auch das erste Mal, glaube ich, dass Fürth 2 Tore schießt, ohne dass entweder Rögotter oder Ache daran beteiligt sind. Oder?
Das kann schon sein. Ja, also da müsste man tatsächlich meine Dings machen, nachgucken.
Ja, das ist mir jetzt zu
Ich wollte
aufwendig.
auch nochmal zu Owusu, ja, mir auch. Ich wollte nochmal was zu Owusu sagen, weil ich finde, also der fühlt sich ja an wie ein Wintertransfer. Den habe ich ja in der Hinrunde überhaupt nicht gesehen. Und jetzt habe ich vergessen, das wollte ich gestern eigentlich noch machen. Ich wollte nachgucken, ob er alle seine Tore in 23 geschossen hat. Weil der ist ja wirklich, der ist jetzt auf einmal da. Der hat davor gar keine Rolle gespielt. Immer mal als Einwechselspieler, aber sonst.
Ja, stimmt, er war nicht viel. Ich habe zumindest auch nichts auf dem Schirm, aber jetzt, man sieht ihn relativ
Nee,
häufig.
auch nicht. Ja. Naja, gut, aber Regensburg verliert. Salihbegovic ist stinksauer. Ich weiß nicht, ob du die Zusammenfassung gesehen hast, aber den. Boah,
Der fliegende Wasserkasten.
den fliegenden Wasserkasten. Ja, gut, ich meine, viel reingebracht, wenig Ertrag. Ganz im Gegenteil zu
Ja,
Weinheim, würde ich
warte,
fast schon sagen.
bevor wir
Ja?
das dahingehen, schließen wir noch ab. Den Ausblick, Fürth
Hm?
spielt nächste Woche gegen Hansa. Ich weiß nicht, ob man das direktes Duell nennen kann, da sind 9 Punkte dazwischen, aber ja, also sie haben jetzt 36 Punkte, wenn sie jetzt in Rostock noch gewinnen, dann sind wir bei 39 in Fürth, und dann ist das Ding gegessen. Und Regensburg ist natürlich jetzt ein bisschen unter Druck. Die spielen zu Hause gegen Kaiserslautern, sind ja immer noch 16. Ja, aber ich rechne, also sie sind da auf keinen Fall chancenlos, so wie sie aufgetreten sind.
Nö.
Und damit gehen wir
Also ich
dann.
denke auch, dass das Fürth ihre Punkte holt. Regensburg habe ich immer noch meine Zweifel irgendwie. Ja, gehen wir ins Niedersachsen-Stadion. Und da dachte sich jeder Hannover-Fan, dass Köln doch nicht wahr sein.
Ja, gut. Köln hatte, also den Tag wird er so schnell nicht vergessen. Das war ja, Katastrophe
Nee.
von ihm.
Ich habe mir aufgeschrieben, ein Spiel, was alle Probleme Hannovers aufgedeckt hat. Und ich finde, das fasst das eigentlich relativ gut zusammen. Also, Hannover startet gar nicht schlecht. Köln mit dem Lattentreffer, wenn der reingeht.
Tor des Monats.
Typische Kreisliga-Floskel. Wenn er reingeht, dann sieht das Spiel ganz anders aus.
Ja, tut's auch.
Und
Tut's
dann.
aber auch.
Ja, und ich finde, man merkt dann aber auch, dass Köln offensiv stark ist und defensiv halt nicht.
Ja, Libero-Qualitäten.
Ja, also das
Kommen wir
der
zum. Also beim
Libero-Qualitäten.
1-0
Also in
sieht
der.
er in dem Sinne schlecht aus, dass die Flanke von Föhrenbach kommt, er ja, die klären müsste und direkt vor den Fuß von Jan-Niklas Beste klärt und der nimmt das Ding direkt und keine Chance für Zieler. Und beim 2-0 ja, spielt Derek Köhner ein bisschen Libero, steht 10 Meter tiefer als der Rest der Kette und hebt das Abseits auf.
Ja, ich weiß noch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Also, er steht ja wirklich viel zu tief. Und dann läuft er auch nicht richtig mit, sondern versucht dann auch irgendwie noch kurz das Abseits aufzuheben, macht diesen einen Schritt zu wenig. Ja, und Kleindienst, 1 gegen 1 kannst du irgendwie kaum verteidigen. Und in der 45. plus 3 ist es dann Tomalla, der von Köhn gedeckt wird. Aber Köhn springt nicht hoch. Nach einer Ecke macht ihn dann Tomalla per Kopf rein und dann ist das Spiel auch eigentlich schon gegessen.
Ja, in dem Zug möchte ich nochmal Jan-Niklas Beste rausheben. Der, ich fand die Wochen zuvor, ist er mir jetzt nicht mehr so sehr aufgefallen wie phasenweise davor, aber in dem Spiel wieder mit zwei Vorlagen, ein Tor, war schon Matchwinner für Heidenheim da, würde ich sagen. Und ja,
Ja.
zweite Halbzeit ist halt, er passt ins Bild für Hannover in die Saison, wie sie jetzt läuft im Moment. Also, sie haben erst die Doppelchance von Neumann und Nielsen, wo Pick auf der Linie klärt. Das war auch nach dem Standard. Und danach den Elfmeter, wo Mainka Nielsen foult, finde ich, kann man geben, muss man geben. Und ja, Bayer verschießt den
Jo.
wirklich. Der verschießt ihn einfach
Aber
kläglich.
er verschießt kläglich, aber warum muss ein ausgeliehenes Jungtalent einen Elfer schießen? Also,
Ich weiß nicht, ich habe bei Bayer immer noch das Gefühl,
ich
dass er
meine,
sich.
ich sehe.
Ich habe immer das Gefühl bei ihm, dass er sich noch am meisten so auflehnt. Das war ja auch im Derby so, dass er
Na
die
gut.
einzigen beiden Abschlüsse hatte. Ihm würde ich gar nicht mal so einen Vorwurf machen. Der Elfer ist halt
Nee,
nicht.
das ist ja auch kein Vorwurf an ihn, sondern eher an die Mannschaft. Also, ich sehe dahinter einen Kunze stehen, dann Havard Nielsen war, glaube ich, auch noch auf dem Platz. Also, ich meine, irgendwer, weißt du, also ich finde das irgendwie so ungerecht, dann den Jungen davor zu lassen. Und dann wurde er danach auch direkt ausgewechselt. Ich meine, die Auswechslung war schon vorher bekannt, aber es ist dann einfach noch trauriger, das zu sehen, dass er verschießt und dann wird er ausgewechselt. Das ist einfach hart, so einen Jungen da irgendwie so eine Verantwortung zu geben.
Ja,
Also,
ist
weiß
vielleicht
nicht.
gerade in der Situation nicht die schlauste Idee. Aber ja, Hannover, ja, was will man zu dem Spiel sagen? Sie spielen eigentlich ganz gut und das Ergebnis sieht so aus, als wären sie abgeschlachtet worden, was ja eigentlich nicht der Fall war. Aber sie haben die Chance nächste Woche in Bielefeld und ich sag's dir, in Bielefeld ist richtig Druck auf dem Kessel, weil da musst du jetzt mal punkten. Also sonst rutscht Hannover richtig unten rein. Die haben jetzt 34 Punkte. Das ist noch ein bisschen. Da ist noch Polster, 7 Punkte auf Platz 16. Aber wenn du jetzt gegen Bielefeld verlierst, dann hast du die richtig im Nacken. Dazu hast du noch Magdeburg und Braunschweig. Einer von beiden wird eh Punkte holen. Oder beide, die beide 32 haben. Nürnberg ist noch in der Verlosung und du rutschst da richtig rein dann, wenn du nicht aufpasst. Und Heidenheim hat zu Hause Kiel. Und im Moment würde mich das nicht wundern, wenn Heidenheim da auch gewinnt. Gegen Kiel zu Hause.
Ja, würde ich mitgehen. Ich weiß auch nicht, was der Plan in der Vereinsführung ist. Also wahrscheinlich möchte man jetzt Leite bis zum Saisonende noch mitnehmen, hoffen, dass man nicht absteigt und ihn dann wahrscheinlich zum Saisonende entlassen, dass man jetzt nicht einen frischen Trainer verbraucht. Kann ich auch soweit nachvollziehen, aber dann entlass doch Leite und lass den, weiß nicht, den Co-Trainer ran, wie
Ja, aber
St.
der,
Pauli das gemacht
aber
hat,
ich.
weil. Ich meine, Leite an sich hat schon zu viel verspielt, dass es einfach, also egal ob er jetzt wieder punktet oder so, er hat einfach einen Stempel drauf.
Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob der Co-Trainer nicht sogar von ihm mitgebracht wurde. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Kenne ich mich nicht genug aus da. Aber ich glaube, die müssen jetzt auch zwei Siege irgendwo holen. Ich glaube auch, dass sie das irgendwie schaffen werden. Und dann einen neuen Trainer in dieser Phase, wo es um nichts mehr geht, das ist vielleicht auch nicht das Klügste, weil du hast dann immer diese Mannschaften, die auf einmal komplett aufdrehen oder komplett einbrechen. Das ist alles nicht so aussagekräftig, diese Ergebnisse dann. Und die können dir dann einen unnötigen Rucksack mitgeben für die nächste Saison, falls es schlecht läuft. Aber gut.
Ja.
Ich glaube, damit haben wir den Freitag auch abgehakt. Wir sind schon 20 Minuten drin. Also ein bisschen Tempo. Und wir
Bisschen
gehen
Tempo reinbringen.
zum einseitigsten Spiel des Samstags, würde ich sagen. Und das war Paderborn gegen Hansa Rostock. 3:0 für die, also Ostwestfalen, oder sind das Westfalen? Ostwest? Ich weiß. Paderborn gewinnt 3:0.
Ja, und es hat ein bisschen gedauert, bis Paderborn das Tor macht, nämlich erst in der zweiten Hälfte. Aber in der ersten Hälfte, finde ich, gibt es 2 Minuten, die Hansa Rostock gerade perfekt zusammenpassen. Erstmal ein Standard, der ins Aus geht. Dadurch entsteht ein Konter und dadurch entsteht eine Notbremse von Scherf an Muslia und dadurch natürlich dann auch eine absolut gerechte rote Karte. Ja, ich meine, mit 10 Mann ist immer schwieriger. Und ich hatte das Gefühl, Paderborn legt sich Hansa ein bisschen zurecht. Also die hatten nicht sofort, sag ich mal, das
Die
Ziel,
erste
jetzt
halb.
den 4 Dinger oder so reinzudrücken. Aber ja.
Nee, ich wollte dich gar nicht groß unterbrechen, also nur ein bisschen.
Achso, na
Also
gut.
erste Halbzeit war nicht viel von
Ja.
Paderborn. Also würde ich
Naja.
mitgehen. Rote Karte, finde ich, war berechtigt. Muss man nicht viel diskutieren, finde ich.
Ja, letzter Mann halt.
Wurde aber auch erst mit dem Videobeweis korrigiert. Ja, Paderborn war uninspiriert in der ersten Halbzeit. Also da gab es keine Szenen, wo ich jetzt sage, haben sie gut rausgespielt oder war eine Torchance. Aber zweite Halbzeit war es dann Spiel auf ein Tor. Und es geht dann los mit einem
Ja.
1-0, wo Muslia einen Steckpass spielt auf Justwan, der den Ball dann in den Rückraum legt und Rohr ist da zu frei und dann steht es 1-0. Und ab da war das Spiel gelaufen.
Ja, dann, ja, also Hansa kommt nicht mehr nach vorne. In der 78. macht es dann Muslia noch sehr schön. L1 Viereck. Ich weiß gar nicht, schießt du auf dem Controller mit Viereck oder mit Kreis?
Kreis. Kommt drauf an, welche Steuerung du hast. Du
Echt?
kannst ja,
Okay.
du kannst es ja umstellen.
Ja, ich habe alternativ. Ja, aber
Alternativ.
ich meine. Ja, also ich schieß mit Viereck.
Alter, du kannst ja nicht mit
Was ist?
Alternativ, ey. Da willst du eine Flanke schlagen und bist dich dran gewöhnt an Alternativ und auf einmal zieht er ab davon. Nee. Kannst ja mal eine
Ja,
Umfrage.
das wäre.
Das ist die Umfrage für heute.
Das ist die Umfrage.
FIFA-Steuerung, alternativ oder klassisch? Ganz klar klassisch.
Ja, also ich bin mit PES aufgewachsen und ich glaube, bei PES war es normal, dass man mit Viereck schießt und deswegen,
Ja, ich habe auch PES gespielt,
ja,
aber ich habe
habe ich
das
das
da
auch irgendwie bei.
umgestellt.
Ich finde das auch einfacher. Ich meine, Viereck sieht aus wie ein Tor. Viereck sieht aus wie ein Tor, ganz einfach.
Kreis ist ein Ball und wenn du
Viereck
ein
der
Tor
Torschuss.
schießt, wenn, nein, nein, wenn Kreis ist ein Ball und wenn du ein Tor schießt, dann das Torsymbol ist immer ein Ball. Ich habe immer bei PES, das habe ich sofort umgestellt, das war das
Das
Erste,
ist
was ich
wirklich.
gemacht habe.
Nee.
Finde
Nee, nee,
ich
nee.
absolut logisch.
Alternative ist besser.
Aber ich möchte auch
Alternative ist viel besser.
nochmal,
So, auf jeden Fall.
Muslia müssen wir noch loben. Ich finde, der ist die letzten Wochen
Ja.
richtig aufgeblüht nochmal. Hier auch wieder mit, ja, ein Tor eingeleitet, eins selber gemacht. Rote Karte rausgeholt mit der entscheidende Mann vielleicht. Also für mich der Man of the Match.
Naja. Gut, dann machen wir das Ding hier nochmal toretechnisch zu. In der 87. ist es nochmal Natsch. In einem Konter, der dann einfach sehr viel Zeit hat, den rüber auf Platte legen kann. Platte macht ihn trocken. Und man muss sagen, ich weiß nicht, wie Hansa punkten soll, weil ich habe das Gefühl, die sind verunsichert. Also, wenn man gesehen hat, Paderborn konnte ja wirklich in Hansas Strafraum manchmal Pässe spielen, also wirklich so einfach ungestört im eigenen Strafraum rumspielen. Ich weiß nicht mehr, was man da noch aus der Mannschaft rauskitzeln soll. Die sind verunsichert, die sind komplett nicht da.
Ja, wenn ich da kurz. Ist gerade ein bisschen noch da. Egal, ich erzähle jetzt
Ja.
einfach mal ein bisschen. Gut, ich glaube, Verbindung ist wieder da. Also ich finde eigentlich, dass Hansa sich mit den Mitteln, die sie hatten, gewehrt haben, wie sie konnten halt nicht mehr. Sie hatten halt früh die Unterzahl, 70 Minuten, glaube ich, oder 60. Und dann gegen Paderborn ist es sowieso schwer, da sind sie eh Außenseiter. Und sie haben versucht, sich zu wehren, aber es hat zu nichts gereicht. Sie haben, Also mal ein paar Statistiken. 27% Ballbesitz, 0,06 XG und im ganzen Spiel einen Abschluss zustande gebracht. Also damit holst du halt auch keinen Blumentopf nirgendwo. Außer Braunschweig in Karlsruhe. Das
Ja,
klingt
ich
so
meine das.
ähnlich.
Ich wollte gerade sagen, das klingt wie ein Spiel, das Braunschweig gewinnt.
Nee, nee, eins, das war
Also,
das Karlsruhe-Spiel
naja.
auswärts, 1-1. So circa. Außer dass
Stimmt,
es
stimmt, das war, ja, das war 1-1.
auch mit Unterzahl, aber ja, bei weitem nicht so lange. Ja, Rostock ist
Naja,
natürlich
gut.
nächste Woche gegen Fürth und Paderborn zu Hause gegen Sandhausen. Auswärts in Sandhausen. Ja, für
Da kann man
Hansa
auch
wird es
keinen
eng.
Fußball spielen. Deswegen, für Hansa wird es eng. Und ich würde sagen, wir haben gerade über Sandhausen gesprochen. Dann gehen wir doch da auch hin. Zum ersten FC Magdeburg gegen Sandhausen. Sandhausen gewinnt das Spiel 1:2. Und Magdeburg startet eigentlich sehr gut mit zwei größeren Chancen. Und muss sich dann in der 25. Minute aber eine Eckentaktik von Sandhausen anschauen, die Dumitsch dann zum 0:1 veredelt. Sagt man veredelt?
Veredelt
Ja, ne?
klingt sehr groß für das Tor. Mit der Hüfte hat er den gemacht.
Ja, wenn er reinstolpert.
Ich glaube,
Irgendwas
das ist.
dazwischen,
Ich
irgendwas
könnte mir
zwischen
vorstellen.
veredelt und reinstolpern.
Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir das Spiel angucke. Also Sandhausen hat ja einen Trainer gewechselt. Thomas Oral nach 7 Wochen wieder entlassen. Und da ist Horst Kleppinger zurückgekommen, der schon mal da war. Und ich kann mir vorstellen, dass das Thema unter der Woche war, die Standards. Also das 1-0
Ja.
sieht einstudiert aus und beim 2-0, weiß nicht, ob es einstudiert war, es war auf jeden Fall sehr, sie waren wach in dem Moment. Magdeburg nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also kommen wir dann direkt mal zum 2:0. Auch wieder eine Taktik. Ein Freistoß schnell ausgeführt aus dem Halbfeld, gepasst. Und dann eine lange Flanke, die lange durch den Strafraum geht. Und hinten ist wieder Dumitsch zum 2:0. Und vorher wird ein Foul besprochen, also im Vorhinein an Condé, weil Esswein ihn umläuft. Und dieses Foul wird aber nicht als tatkräftig anerkannt,
Also
sondern halt,
ich
ja.
würde dazu sagen, also meine, ich weiß nicht, ob das richtig ist, regeltechnisch, aber ich vergleiche das mit einer Ecke, wo vorher Gerangel ist. Da wird so ein Spiel auch manchmal unterbrochen.
Genau.
Aber der Ball war ja in dem Moment, wo Kondé gefoult wird, noch nicht gespielt. Heißt, das Spiel läuft de facto nicht. Und deshalb kannst du das Tor dann nicht zurücknehmen. Also, das ist sehr dünnes Eis
Ja,
gerade,
aber
aber
ich.
so könnte ich mir
Ja,
vorstellen, dass
ja.
es der Gedankengang war.
Also, das dachte ich mir auch, weil, also, die Aussage war ja, der Ball war noch nicht gespielt, deswegen kein Foul, aber wie du schon meintest, wenn Gerangel im Strafraum ist bei einer Ecke, dann wird das ja auch manchmal zurückgepfiffen und ich dachte, so wäre auch die Regelauslegung, also wir sind beide keine Schiedsrichter,
Aber dann wird ja nicht die Ecke, da wird
deswegen
ja
wissen
nicht
wir
die
es nicht,
Ecke
aber.
weggenommen. Da wird ja gesagt so,
Ja, eben.
warte nochmal, muss jetzt hier klären und dann gibt es die Ecke trotzdem. Und kein Offensivfoul zum Beispiel. Also.
Ja, aber das hätte er doch auch machen können. Hätte auch kurz abpfeifen können, warten, bis Condé wieder steht.
Ja, das hätte er machen müssen, aber ich glaube, er hat es zu spät gesehen. Das war in seinem Rücken, glaube ich. Und dann hat
Ja,
er es.
gut.
Ja, gut.
Ja, gut,
Wenn wir
dann
hier
also.
Schiedsrichter haben, die hier zuhören und ihr wisst Bescheid, dann belehrt uns da gerne. Aber es tut jetzt auch nichts zur Sache, weil Sandhausen gewinnt dadurch durch dieses Tor, weil Magdeburg auch nicht mehr wirklich rankommt. Also sie versuchen es zwar, haben dann durch Krempicki, der auf Piccini ablegt, noch den Anschlusstreffer. War ein schönes Ding aus ja, 25 Metern, 20 Metern, schön in Winkel. Aber so richtig Chancen hatten sie in der zweiten Halbzeit dann. Ja, ich glaube, Ito oder Ceko, oh Gott. Eine Chance gab es da auf jeden Fall noch vorm Anschlusstreffer und erste Halbzeit hatte noch Piccini den Pfostenkopfball. Aber ansonsten hat Sandhausen das gut wegverteidigt. Dreckiger
Ja,
Sieg und
ich habe mir
Lebenszeichen,
genau.
absolutes Lebenszeichen von Sandhausen. Jetzt so ein bisschen
Auf
ranrücken.
jeden Fall. Du hattest ja eben gerade schon die Standardstärke von Sandhausen gelobt und ich hatte mal nachgeguckt und sie haben tatsächlich 1,7 XG in Standards. Also ja, fast zwei Tore in Standards, das ist schon nicht schlecht und das spiegelt sich ja auch wieder. Und ich meine, man sieht ja, wie gefährlich oder wie gut man performen kann, wenn man Standards trainiert. Also ich meine, man hat jetzt einen Sieg geholt mit zwei Standardchancen und das könnte auch richtig wichtig jetzt werden im Abstiegskampf.
Ja, vor allem
Sandhausen
Standard
gegen, ja.
Paderborn, Paderborn, Sandhausen, Paderborn. Aber Standards
Paderborn.
allgemein wollte ich noch sagen, der ist der große Gleichmacher. Also ich weiß nicht, irgendwie, du brauchst da Sandhausen, ich will dir nicht zu nahe treten, aber es ist jetzt nicht die Truppe, die durch große Spielkultur glänzt. Und damit kannst du einfach so viel rausholen. Das ist, ich finde es teilweise fahrlässig, wenn ich mir manche Mannschaften angucke, wie die mit Standards umgehen. Oder ist ja ein Dauerthema, vor allem weil ich es jetzt präsent habe bei Eintracht auf jeden Fall. Seit Jahren bin ich nicht zufrieden damit. Aber da ist so viel Potenzial. Und ich finde, da wird von so vielen Mannschaften so viel verschenkt.
Ich meine, es gibt ja auch, also ich glaube, das hat Freiburg. Freiburg hat ja, glaube ich, auch einen Standardtrainer. Und man sieht ja, wie Freiburg Standards sowohl sehr gut wegverteidigt, als auch vorne rein macht. Und ich finde, sowas kann halt einen großen Unterschied machen. Also, angenommen, du machst 10 Tore durch Standards, das kann schon mal ein gutes Viertel von deinen Toren sein.
Ja, vor allem das sind dann auch gerne mal 10 Punkte, 15 Punkte, je nachdem, wie viele Spiele du da gewinnst. Und ja,
Ja, eben.
Sandhausen brauchte diesen Sieg auch. Also das war jetzt schon letzte Ausfahrt fast schon. Sie haben zwar noch viele direkte Duelle gegen unter anderem Regensburg spielen sie noch. Sie spielen auch noch gegen Rostock und sie spielen noch gegen Eintracht Braunschweig. Also da gibt es noch Möglichkeiten ranzurutschen, aber sie müssen halt auch weiter punkten jetzt.
Ja.
Und damit.
Ich würde sagen, von weiter Punkten kommen wir zum Weitermachen. Und wir gehen ins Stadion der Kieler, wo sie gegen den ersten
Hat
FC
dir der Name
Nürnberg 2 zu
gefehlt?
1 gewinnen.
Ich glaube, da hat dir gerade der Name
Ja,
gefehlt.
wirklich. Ich bin wirklich unsicher bei Stadien, deswegen möchte ich.
Ins Stadion der Kieler.
Ja,
Ich würde auf Holstein Stadion
ja.
tippen. Ich glaube, oder hat das auch so einen komischen, lächerlichen Namen wie Home Deluxe Arena oder so? Ich meine.
Deswegen, also ich
Warte.
bleibe jetzt bei Kieler Stadion, weil ich möchte mich hier nicht unbeliebt machen. Ich musste mir ja von dir schon mal anhören, als ich Heinz von Heiden Arena gesagt habe, weil das ja nicht zeitgemäß ist.
Es heißt
Naja,
Holstein
also
Stadion. Es heißt offiziell Holstein
Holstein
Stadion.
Stadion, gut, wieder was dazugelernt. Na gut, also im Holstein Stadion gewinnt der Kieler Sportverein gegen den Fußballclub aus Nürnberg mit 2 zu 1 und Kiel startet auch relativ gut rein mit zwei Großchancen und in der 90. Minute, 90., 19. Minute gibt es dann eine Windahl Masterclass. Erstmal ein Rückpass, den er absolut schwach annimmt, dann nach außen geleitet wird, schießt dann, ich glaube, Rehse an. Dadurch läuft der Ball Richtung Tor und Skripski verwandelt dann zum 1 zu 0. Mit ganz freundlicher Mithilfe von Florian Flick, der den Ball noch ins Tor befördert. Also
So,
ein
jetzt warte, ich
Eigentor.
wusste, bevor du jetzt
Ich glaube
weitermachst,
nicht, dass. Ja.
ich wusste dich noch mal kurz verbessern. Du hast ja gerade, ich reite dich jetzt richtig rein, ist mir egal. Kieler Sportverein gesagt. Der KSV steht aber für die Kieler Sportvereinigung. Also, wir
Na,
müssen ja
okay.
schon die Vereine richtig benennen hier. Aber ich gebe dir recht, also das 1-0, glücklich. Also, es war vom Spielverlauf verdient, vom Spielverlauf verdient, aber wie es gefallen ist, alter Schwede.
Ja, das ist wirklich. Ich weiß auch gar nicht, ob Skripskis Ball reingegangen wäre, hätte Flick den nicht noch berührt.
Der
Ich
wäre nicht
würde sogar
rein.
fast sagen, nicht.
Nein, der wäre nicht rein.
Ja, und. Kiel bleibt aber dran. Beckers Flanke wird in der 39. Minute abgefälscht und Rehse macht das dann einfach klasse, aber man muss auch sagen, schwach verteidigt also von Nürnberg, wenn ein Spieler den Ball so hochnehmen kann im eigenen Strafraum. Gut, aber natürlich immer nicht immer irgendwie die Abwehr schlecht machen, sondern einfach den Stürmer loben, macht er klasse aus der Drehung, 2 zu 0, finde ich, geht in Ordnung und damit geht es ja auch in die Halbzeit. Oder hast du jetzt auch schon wieder
Ja,
was
habe ich.
dagegen zu sagen?
Nee, da habe ich nichts gegen zu sagen. Hast du richtig analysiert? Ich fand, Nürnberg hat die erste Halbzeit nicht wirklich stattgefunden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, haben sie auch die zweite Halbzeit nicht so viel stattgefunden, wie ich mir das erhofft hätte, aus Nürnberger Sicht. Aber sie kommen immerhin zum Anschluss durch Lowcamper, der eine schöne Flanke von Brown per Kopf ja, vergoldet zum Anschlusstreffer. Und ja, aber so richtig das Aufbäumen habe ich jetzt nicht gesehen. Also ich habe zumindest keine Szene im Kopf, wo ich mir sage, ja, das war jetzt der Ausgleich, den sie da vergeben haben. Und ja, dann schaden sie sich
Ja,
selbst.
ich finde, wo sie denn, genau,
Also
wo sie den Ausgleich vergeben.
die klarste rote Karte seit langem, würde ich sagen. Reze, also Konter Kiel, Reze ist
Ja.
halt schnell und Castrop, ich will dem Jungen keinen Vorwurf machen, der ist erst 19, aber ja, der geht halt alles oder nichts und er bekommt nichts. Also trifft den Ball da nicht, aber den Gegenspieler. Und ja, das Ganze ist eine Notbremse. Rote Karte geht ja voll in Ordnung. Und das war auch dann der Sargnagel.
Ich habe mir auch geschrieben, das ist die klasse rote Karte, seitdem es Farbfernsehen gibt. Ich finde, das ist also, ich meine, er tritt ihn nur um und dann noch zu plädieren darauf, dass er einen Ball gespielt hat. Und man sieht ganz klar in der Wiederholung, dass da nicht einen Millimeter vom Ball seinen Fuß berührt hat.
Ich merke das
Ja,
doch auch
gut,
selber als
naja.
Spieler, was ich da treffe. Ich merke das doch, oder nicht?
Aber auch, ich glaube, er hat ja sogar noch angezeigt, VAR. Dann hätte er VAR gesagt, ja, zwei Spiele. Ich glaube, er hat sogar zwei Spiele gesperrt. Habe ich gelesen.
Müsste zwei, also
Ist
rote
jetzt
Karte direkt,
wieder am
normalerweise
Eingriffen,
zwei.
aber klar, ja, genau. So, also fährt er jetzt zwei Spiele raus. Ich meine, sauer sein kann man ihm nicht, weil irgendwie Notbremse ziehen und ein 1 zu 3 verteidigen ist okay, finde ich. Bin ich immer fein mit. Wenn man dadurch dann natürlich nochmal das 2-2 holt, wäre natürlich jetzt der König gewesen, holt man aber nicht, deswegen verliert man dann in Kiel doch verdient. Und man muss sagen, Nürnberg war vorne wenig da. Ich weiß gar nicht, ob Dua gespielt hat. Der kam ja überhaupt nicht in den Sinn.
Ich weiß nicht, ob er mitgespielt hat. Also, ich kann ja kurz nachgucken, ob er in der Aufstellung stand, aber gesehen habe ich ihn auch nicht. Aber das zeigt auch, dass man einfach abhängig ist von
Ja, also man merkt,
der
Nürnberg hat
gespielt, bevor wir hier.
offensiv,
Er hat
ja.
gespielt, er hat gespielt, er hat gespielt,
Ja,
aber
eben.
wenn bei ihm nichts läuft, wird es halt vorne schwer für Nürnberg. Deshalb,
Ja, ich
ich
meine,
dachte, ich dachte.
Nürnberg fehlt ein klassischer Neuner. Und ich finde es schade, dass Nürnberg keinen Neuner im Kader hat. Also seit Anfang der Saison nicht, wie zum Beispiel Manuel Winzheimer. Weil der ist ja wirklich gar keine Art von Neuner. Also ich glaube, wenn Winzheimer ein bisschen mehr Chancen bei Nürnberg bekommen hätte, dann würde er jetzt auch performen. Aber gut, haben andere Glück gehabt.
Für Nürnberg wird es jetzt richtig eng nochmal. Ich dachte ja vor ein paar Wochen, dass sie sich irgendwie ein bisschen befreien, hier und da mal einen Sieg holen und das dann irgendwie reicht, aber mittlerweile sind sie wieder voll dabei. Und nächste Woche haben sie Düsseldorf zu Gast. Und ja, Kiel fährt nach Heidenheim. Aber ja, für Nürnberg wird es richtig eng. Ich glaube, also, die haben sich was ganz anderes vorgestellt vor der Saison und jetzt sind es nur noch 3 Punkte bis Regensburg. Ja, damit haben wir das Spiel auch, glaube ich,
Eben.
abgehakt und wir gehen zum Topspiel. Ich finde, das hat es auch, also vom Rahmen hat es das auf jeden Fall verdient gehabt, den Namen. Zum FC
Ja.
Kaiserslautern gegen den Hamburger Sportverein. Die einen nach einer 1-0-Niederlage gegen Braunschweig, die anderen nach einem 6-1-Sieg gegen Hannover. Und ja, zu Beginn war das doch sehr, sehr viel
Ich habe
Abtasten.
mir Ja, ich hatte mir aufgeschrieben, der FCK ist wie Robin Hood. Er gibt dem Armen und klaut den Reichen. Und ich finde,
Ja.
das ist eigentlich sehr gut getroffen. Und ich möchte gerne nochmal mit dir über Dirk Schusters Kleidungsstil reden. Ich weiß nicht, wie du Polo und Thermohemd in Verbindung findest. Aber ich finde, das ist ein überragender Stil, den er da fährt.
Ich
Das ist
finde
wirklich.
den okay, den kann man machen. Ich bin ein großer Thermoverfechter, das weißt du ja. Also, ich bin großer Fan des
Ja,
Thermoschutzes.
du. Also für Leute, die Mike nicht so kennen, er war mal bei 25 Grad im Eintrachtstadion mit langem Thermo, weil er meinte, das sieht besser aus.
Was? Nee, das, jetzt
Aber.
erzählst du Quatsch. Jetzt erzählst du Quatsch. Ich bin großer Fan so bei so diesen, so was wir jetzt haben, so 10, 11, 12 Grad da. Thermo und Pullover, weil da hast du die lästige Jacke nicht. Aber, also Thermo und dann ein normales T-Shirt und dann ein Pullover, dann kannst du den Pullover ausziehen und bist nicht komplett kalt. Meine Theorie, also
Ja,
mein
stimmt.
Erfolgsrezept. Weil im Block ist es meistens auch relativ warm. Also geht mir zumindest so. Und
Ja,
dann nach dem Spiel ist der
also.
Pullover ganz nice.
Das stimmt. Also ich bin großer Thermo-Fan, habe auch genug Thermo-Sachen, sage ich mal. Aber ich finde das immer schön, wenn dann so langsam der Winter kommt, du dann draußen Fußballtraining hast und dann endlich mal wieder eine Thermo-Sache anziehen kannst. Vor allem Langarm, Thermoshirt in weiß. Geht immer, kann man immer machen, sieht immer gut aus. Aber man muss sagen, die erste Halbzeit von, damit wir wieder zum Spiel kommen, die erste Halbzeit vom Topspiel sah jetzt ja, nicht so gut aus. Also es gab Chancen, aber ich habe mir aufgeschrieben, es war einfach so die Durchschlagskraft, die gefehlt hat. Also wirklich diese Riesenchancen.
Ja, also De Preville hatte da einen Abschluss, der jetzt nicht so zwingend war. Suhonen hatte einen Abschluss nach Glatzel Vorarbeit, aber ja, ich würde sagen, kann man sich auch schenken, die Hälfte. Also da war jetzt nicht so viel. War sehr ausgeglichen.
Ja.
HSV ein bisschen mehr Ballbesitz, aber nichts, wo ich sage, das ist ja jetzt überraschend oder irgendein Highlight. Und zweite Halbzeit dann aber. Also der HSV macht wirklich April-Sachen im Moment. Und zwar fängt es an mit Mülheim, der einen Ballverlust hatte im Mittelfeld. Ritter hat dann ein Solo. Der Abschluss geht dann allerdings vorbei. Und ja, danach vergibt Mülheim vorne die große Chance auf den Führungstreffer nach einer Kittelflanke, wo Bakariata sehr gut ablegt und Mülheim das Ding direkt nimmt und die Latte trifft. Und dann geht's richtig los. Also Fernandes mit einem Aufbaufehler. Spielt einen ungenauen Pass zu Reis, der will den Ball noch so vorm Ausretten, schafft das auch, schafft aber nicht mehr rechtzeitig abzubremsen, sodass Zimmer dazwischen laufen kann und sich den Ball schnappt und quer auf Beuth legt und der mit der Hacke zum 1-0 einschiebt. Also so ein dämliches Tor habe ich ja einen Tag vor, oder nur von Nürnberg an
Ja.
dem Spieltag gesehen.
Also ich weiß gar nicht, wem ich da eher die Schuld zuschieben würde. Ich glaube, es wäre tatsächlich Heuer Fernandes, weil ich meine, er hat eigentlich gar keine Anspielmöglichkeit und spielt dann so einen ungenauen Pass auf Ludovic Reis, der in der nächsten Szene auch nochmal ja, nicht gut wegkommt. Aber den muss er entweder ins Ausschießen oder nach vorne. Aber so ein Ding
Ich finde, das sind
ist
diese,
einfach kläglich.
ich finde, das sind diese 2 bis 3 Gegentore, die du einplanen musst, wenn du halt so, ich sag mal, auf
Ja,
deinem Kurzpassspiel von hinten raus
so ein
beharrst,
Ballbesitz
dann
spielst.
hast du immer mal so 2, 3 Tore im Jahr drin und das ist eins davon jetzt gewesen. Ja, und dann,
Ja, und in der 85. Minute, genau, Ballverlust war es, glaube ich. Reis, ich weiß nicht, was
Rückpass.
er davor hatte. Ja,
Also,
war es ein Rückpass? Ich
er sollte einen Rückpass
weiß nicht, was
auf
das werden sollte.
Rückpass über 30 Meter, der Ball ging so
Achso,
ungefähr
ja.
5 Meter.
Ja. Dann Reis im Sprintduell mit Hercher. Hercher kommt ins Straucheln, spitzelt den so halb rüber und Opoku macht ihn dann gegen seinen Ex zum 2:0. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, gegen den Ex jubeln oder nicht.
Kommt immer auf Begleitung, also ja, meinetwegen Jubel, meinetwegen. Wenn er jetzt nicht sonst was mit dem HSV vollbracht hat oder erlebt hat, kann er meinetwegen jubeln, ist mir egal. Was meinst du dazu?
Na ja, gut. Ja, ich bin immer kritisch, sag ich mal, aber ich denke mal auch. Ich meine, wenn ein Spieler bei dem Verein davor keine Rolle gespielt hat, dann finde ich das manchmal sogar geiler, wenn er jubelt. Weißt du, so von wegen so, ja, ihr wolltet mich nicht und jetzt knall ich euch da ein Ding rein. Das finde ich ganz nett,
Außer
aber
es
wenn dann
passiert.
so ein gestandener Spieler.
Außer es passiert
Ja?
gegen meinen Verein, dann bin ich sauer.
Ja, dann. Gut, das ist nachvollziehbar. Und dann muss man auch sagen, kurz vor Schluss hat Lautern noch drei absolute Hochkaräter an Chancen. Also, dass sie da nicht das 3-0 machen, weiß auch keiner richtig, wie das zustande kommen konnte. Und da muss man auch einfach im Endeffekt sagen, das ist der Mythos Betzenberg und der HSV einfach nicht durchschlagskräftig genug. Fehler werden schnell bestraft. Und jetzt geht es gegen Pauli im Stadtderby.
Ja, und also der
Wird nicht
HSV,
leicht.
der HSV, nee, auf keinen Fall, der HSV muss richtig aufpassen jetzt, weil Heidenheim ist jetzt vorbeigezogen und Düsseldorf und Pauli, Paderborn würde ich auch noch mit reinzählen, die machen Druck, die wollen, also die werden weiterhin punkten, gehe ich von aus. Also ein bisschen was muss der HSV tun, sonst wird man wieder Vierter oder so. Ja, aber das wäre eigentlich alles, was ich zu dem Spiel habe. Außer du hast noch was, dann könnten wir eigentlich auch zum Sonntag gehen.
Ich habe nichts mehr ab zum Sonntag und ja. Wo willst du zuerst denn?
Dann nehmen wir Überleitung mit, oder? Man muss sie mitnehmen. Also der nächste Gegner, der Hamburger.
Ja,
Das Team der Stunde,
gut.
muss man ja schon sagen. Nach 10 Siegen in Folge, ja, kommt man ins Straucheln gegen die absolute Auswärtsmacht gegen den Braunschweiger Turn- und Sportverein. Der zweite Auswärtssieg
Ich
und
möchte übrigens, ich glaube, ich. Ja?
mein
Ich
erster
habe,
Auswärtssieg,
glaube ich,
also.
vor. Alter, komm, mach du,
Nee,
red
das.
du.
Ja, Abstimmungsprobleme heute. Aber es ist mein erster Auswärtssieg, wo ich persönlich vor Ort war, seit Halle im August 2021. Mehr will ich
Ja?
dazu, also seit, glaube 13 Spielen oder so war ich auswärts sieglos und jetzt habe ich endlich
Das
mal drei Punkte
ist doch mal
mitgebracht.
eine. Ist doch mal eine schöne Aussage. Ich weiß nicht, vor 3 oder 4 Folgen meinte ich, Pauli hält die. Also, natürlich ist natürlich auch wieder aus Braunschweiger Fanbrille. Aber ich habe gesagt, Pauli hält ihre Streak so lange, bis Braunschweig kommt. Und dann müssen sie leider beenden. Und ja, naja, da merkt man natürlich wieder das fußballerische Wissen, was von uns beiden hier besteht. Weil genauso ist es gekommen. Und es kam richtig schnell, nämlich. In der ersten Minute schon mit dem Blitzstart. Multaub gibt den Ball auf Uja. Uja, ja, dribbelt sich eigentlich fest. Mit ein bisschen Glück kommt der Ball wieder zurück auf Multaub und der fackelt nicht lange, sondern fackelt den aufs Tor. Und dann steht es auch nach einer Minute 1:0 für den Braunschweiger Turn- und Sportverein. Und ich muss echt sagen, und ich habe es glaube ich schon mal gesagt, Multaub ist underrated. Es ist ein sehr guter Spieler und ich bin der Meinung, man könnte ihn fast sogar im Zentrum spielen. Weil er eine sehr spezielle, wie nennt man das denn? Passintelligenz mitbringt.
Spielintelligenz, würde ich es nennen. Ich finde,
Spielintelligenz.
ich mag ihn als Spieler auch. Er gefällt mir jetzt die letzten Spiele. Hat er ja in Karlsruhe eigentlich auch ein Tor geschossen, was dann leider aberkannt wurde. Aber auch in dem Spiel wieder. Also gefällt mir gut. Er hat viel Zug zum Tor. Und man muss natürlich sagen, also erstmal Fun Fact, das ist noch 7 Sekunden schneller gewesen als Kovnatski im Spiel gegen uns, nachdem er nach 48 Sekunden getroffen hat. Also dass wir den Wert nochmal unterbieten, hätte ich niemals gedacht.
Ja, ich hätte es gedacht, aber mit dem Gegentor.
Ja, genau. Also nicht, dass wir selber
Also,
eins
dass wir
machen,
ein
aber ein
Gegentor innerhalb
Gegentor.
von 30 Sekunden oder so fressen.
Ja gut, aber es passt natürlich perfekt in unseren Matchplan, weil St. Pauli danach, also die haben ja absolut gepresst, absolut hoch angelaufen. Ich glaube, gefühlt 80% Ballbesitz gehabt, also absolut gedrückt. Aber ich muss auch sagen, so richtig gefährlich wurde es nicht. Also sie hatten immer so Chancen. So Afolayan hatte eine Chance zum Beispiel, wo er zum Abschluss kommt. Es gab einen Fernschuss von Paccarada in der ersten Halbzeit. Eine Ecke ist mir noch im Gedächtnis geblieben, die dann in Rückraum geht, die dann Volley abgenommen wird. Aber der Ball kam dann auch direkt auf Hoffmann. Und ja, so richtig zwingend war es noch nicht. Weil mir ist aufgefallen, es lief ja alles über Paccarada. Also der war, also da hast du schon richtig gesehen, warum der nächstes Jahr erste Liga spielen wird. Da lief ja alles über den.
Ja, also ich weiß auch nicht, wie förderlich das ist, wenn man, also natürlich, man sollte auf Spielermaterial zugreifen, was man zur Verfügung hat, aber ich meine, wenn man weiß, nächstes Jahr ist er nicht mehr da, oder nächste Saison, dann sollte man versuchen, vielleicht auch jetzt schon in der Saison die Last etwas auf andere Schultern zu verteilen. Und ja, naja, und dann kommt es so, wie es kommen muss, nämlich ein Konter, nachdem Pauli so drückend war. Lauerbach leitet ihn mit dem Kopf weiter auf Uca. Uca spielt ihn direkt auf Winzheimer und Winzheimer knallt ihn mal sowas von trocken ins lange Eck. Steht 2 zu 0. Und ja, ich meine, es war jetzt nicht zu erwarten, aber es passt genau in das Spielprinzip, was Michael Stiele vorgesehen hatte. Hinten lange stehen, sicher stehen, auch mit Ronthorm Hoffmann jetzt natürlich als neue Nummer 1, der sich jetzt gegen Fesic, finde ich persönlich, oder wir beide wahrscheinlich, was viel zu lange gedauert hat, jetzt endlich mal durchsetzen konnte. Ja, und dann heißt es einfach nur genau das gleiche weitermachen. Pauli kommen lassen und dann mit Entlastungsangriffen für Gefahr sorgen.
Ja, würde ich absolut mitgehen. Also Hoffmann hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, gegen Kaiserslautern auch schon und jetzt auch diese ja letzten Sonntag wieder. Also ich finde einfach eine ganz andere Präsenz, was Situationen entschärfen angeht, bevor sie gefährlich werden. Also ein langer Ball, den er dann abfängt oder wo er ra früh rauskommt und dadurch schon was entschärft. Ich finde, unserem Aufbauspiel tut er auch sehr gut. Man hat gesehen, dass sich alle ein bisschen mehr zutrauen. Und ja, dabei wird er mal nochmal hinten rumgespielt, als dass er lang gespielt wird. Komplizierter Satz. Aber ja, fußballerisch und auch als ja, eine Strafraumbeherrschung, finde ich, ist ein Schritt nach vorne. Und ja, zweite Halbzeit ist dann von Braunschweiger Seite gibt es noch eine Chance durch Lauberbach, wo er in die Mitte spielt, aber kein Abnehmer da ist. Und Krause hatte noch einen Schuss aus guter Position, ging allerdings vorbei. Und ansonsten hat man sich hinten eingeigelt, muss man ganz klar sagen.
Ja. Hätte ich auch gesagt. In der 80. Minute kommt es dann nochmal zu einer Chance für Pauli, wo dann auch auf Handspiel reklamiert wurde. Und es gab auch ein Handspiel von Anton Doncor, aber das hat Colinas Erben auf Twitter, ja, oder auch als Podcaster sehr bekannt, haben das aufgeschlüsselt, weil es war erstmal aus zu kurzer Distanz und aus zu kurzer Distanz abgefälscht von einem Teammitglied. Heißt, daher zählt dieses Handspiel nicht. Dadurch gab es dann natürlich auch kein Elfer, aber in der 85. Minute ist es dann Medic, der nach Vorlage von Hartl, welcher durch den ganzen Strafraum spaziert ist, gefühlt, seinen Anschluss macht, aber es reicht dann einfach nicht mehr für Pauli. Und damit beendet Braunschweig die Serie von Pauli, was natürlich nicht schlecht, welcher Zeitpunkt nicht schlechter hätte sein können vor dem Stadtderby gegen Hamburg.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich finde, es ist jetzt für Pauli, ich glaube nicht, dass Pauli das jetzt großartig noch beschäftigen wird. Ich meine, sie haben ja trotzdem gut gespielt. Und irgendwann reißt so eine Serie halt mal. Es gab ja vorher schon Spiele, wenn ich an das Regensburg-Spiel denke oder an das gegen Fürth zum Beispiel, wo man jetzt auch nicht so überzeugt hat, beziehungsweise nicht unbedingt hätte gewinnen müssen. Das passiert halt mal irgendwann, dass halt auch mal ein Gegner halt die wenigen Chancen ausnutzt und das war halt jetzt am Wochenende der Fall. Ist halt ein bisschen bitter, weil Hamburg halt verloren hat, weil der HSV ja verloren hat, sodass man auf 3 Punkte hätte rankommen können und jetzt sind es immer noch 6 Punkte. Aber sie können ja dann nächste Woche verkürzen und ich glaube, dass der HSV auch noch einmal stolpern wird, dann müssen sie dann halt da sein.
Ja, für Braunschweig geht es jetzt aber auch heim weiter mit dem, ja, immer noch, ja, doch sehr, ne, gleich, punktgleich, mit dem direkten Konkurrenten, nämlich Magdeburg. Ich denke mal, es wird auch eine sehr enge Partie und ich könnte mir auch vorstellen, dass, ja, ich meine, Braunschweig wird sich wahrscheinlich wieder die gleichen Matchplan überlegen wie jetzt gegen Pauli, vor allem weil Magdeburg ja auch sehr hohen Ballbesitzanteil immer hat. Also Magdeburg das Spiel überlassen und dann einfach nur kontern oder mit Lastungsangriffen dann für Gefahr sorgen. Wenn du nichts mehr hast, dann würde ich fast schon zum letzten Spiel gehen.
Ja, ich würd noch ergänzen. Also das war so ein Spieltag, wenn ich mir aus Fanbrille was zurechtrechnen darf, was ich auch vorher gemacht habe. Das war genau der Spieltag, den ich mir zurechtgerechnet habe. Also minus Sieg Sandhausen war genau das, was ich erhofft hatte, ist auch eingetreten. Und nächste Woche, Immanuel Farai wird, denke ich, wieder zurückkehren. Er trainiert jetzt mit Maske schon wieder. Ich denke, dass er für Samstag dann auch, ja, auf jeden Fall im Kader steht. Das glaube ich schon. Und damit gehen wir weiter zum weniger interessanten Spiel, würde ich sagen. Also nicht, dass die Mannschaften uninteressant sind, es ist sogar ein Topspiel, aber da ist einfach weniger passiert. Und zwar nach Düsseldorf. Und die Fortuna schlägt den SV Darmstadt 98 mit 1:0 in einem, ja, sehr ausgeglichenes Spiel, relativ chancenarm, aber sie haben halt den einen guten Moment durch Sobotka, der einen Pass auf Kownacki spielt in der zweiten Halbzeit, wo der Ball schön durchgelassen wird. Kownacki mit dem Steckpass dann zu Emanuel Ijoa und der ein ähnliches Tor wie Multaub, finde ich. Ähnlicher Schuss auch abgefälscht von Matthias Bader zum 1:0. Und das reicht für die Fortuna.
Ja, also eigentlich in diesem Spiel ist nicht viel passiert. Darmstadt so ungefährlich, Düsseldorf einfach effizient. Also, um es jetzt mal in Statistiken aufzubrechen: Darmstadt mit 20 Schüssen, davon gegen 3 aufs Tor, und Fortuna hat ein XG und davon sind 0,7 aus Standards. Also, es war ein Spiel, was sich viel im Mittelfeld oder eher in diesen nicht gefährlichen Zonen abgebildet hat. Und wenn da mal Schüsse kamen, dann meistens eher aus zweiter Reihe oder dann eher so ein paar Halbchancen.
Genau. Also wir wollen noch, was ich nicht unterschlagen will, Matthias Bader hatte noch einen Fernschuss, der an den Pfosten geht. Und ja, Tietz hatte noch einen Kopfball in der ersten Halbzeit schon. Aber ansonsten, ja, Düsseldorf noch mit einer Doppelchance
Das war.
davor, aber sonst ist halt echt nicht so viel passiert. Für Düsseldorf ist es so, der, ja, sie kommen irgendwie wieder ran. Aber irgendwie glaube ich trotzdem noch nicht dran, dass es für ganz oben reicht. Aber naja, vielleicht belehren
Ich
sie
glaube es
mich
auch
noch
nicht.
irgendwie. Sind jetzt auf jeden Fall,
Das ist irgendwie.
sind auf jeden Fall 7-mal
Es
ungeschlagen.
ist. Ja. Ja, das ist gar nicht schlecht. Und, wie der Sportschau-Kommentator berichtet hat, Darmstadt seit 53 Jahren, glaube ich.
35, glaube ich.
35? Alter, meine Güte. 35 Jahren nicht mehr in Düsseldorf gewonnen. Und das wird jetzt auch mindestens mal um ein Jahr verlängert. Ja, aber ich finde, damit war, also damit ist das Spiel jetzt auch eigentlich schon schnell abgehakt. Die nächsten Gegner sind.
Die nächsten Gegner sind der Karlsruhe SC für Darmstadt. Also ans Böllenfalltor kommt der KSC. Scheiße, ich hätte es andersrum machen müssen. Nürnberg und Düsseldorf spielen dann nächste Woche im Max-Morlock-Stadion. Und damit kommen wir zum nächsten Gegner, der Darmstädter. Und das ist unser letztes Spiel für den Spieltag. Karlsruhe mit absolutem Dusel gewinnt 4:2 gegen Bielefeld. Und also als Bielefelder hätte ich Besen gefressen an dem Tag. Also viermal Aluminium.
Ja. Und also man muss auch sagen, es hat sich nicht angedeutet, dass KSC dort Punkte holt. Also wenn jemand die spielbestimmende Mannschaft war, dann auf jeden Fall Bielefeld. Konzbruch mit einer Riesenchance, welche er kläglich vergibt. Dann in der 9. Minute gibt es den absolut gerechtfertigten Elfer. Auch wieder wegen Handspiel von Jung, der wahrscheinlich mit Guevara verwandt ist, so wie er die Hand da rausstreckt. Hack macht den
Das war ein
dann.
deutlicheres Handspiel, fand ich. Also, ich
Findest
fand,
du?
das war mehr. Also, keine Ahnung. Da hätte ich sofort gesagt, Elva.
Alles klar, naja. Okay. Hack macht den dann. Ja, nicht locker rein, aber. Ja, wie sagt man das?
Unhaltbar. Der war unhaltbar.
Also. Ja, unhaltbar?
Der war.
Ja, so ab, nicht abgewichst,
Doch, doch,
abgewichst klingt
doch,
so.
das ist genau das Wort.
Abgewichst, okay. Das ist abgewichst. Und es sah nicht aus, als würde der KSC irgendwie zurückkommen, weil auch Konsbruch nochmal eine Riesenchance hatte, welche er an den Pfosten gibt und Klose hinten fast handgreiflich wird gegenüber Konsbruch. Ich weiß nicht wie. Der hätte ihn wahrscheinlich am liebsten gefressen. Aber in der 63. Minute, also in der zweiten Hälfte, kommt es dann.
Muss auch den Fern,
Ja?
also Konsbruch hat ja noch den Fernschuss, der in die Latte geht, und
Ach,
Klos,
stimmt.
in dem, es war noch ein Getümmel im Strafraum, andere Szene. Klos schießt den Ball aus 6 Metern auch an die Latte. Also, das war der dritte Alu-Treffer. Wir kommen noch zu einem vierten, aber erstmal, ja, kommt der KSC
Ja, dann.
durch die Ecke des Fußballgotts Marvin Wanizek. Der Ball kommt auf Rapp und der setzt sich da sehr gut durch zum 1-1. Ich finde einfach, da muss man den Angreifer
Vor allem
loben.
die.
Hat sich gut durchgesetzt.
Naja. Ja, würde ich auch sagen. Das Schlimme ist, jetzt hast du ja ein perfektes Spiel, wo du Vanizek wieder in den Himmel loben kannst. Weil
Und
ich glaube,
ich bin hier.
er war nie jedem Tor
Und ich
beteiligt.
bin ready dafür, wirklich. Endlich
Ja.
wieder.
Naja.
Bielefeld will danach wieder auf die Führung gehen. Hat auch die Chance durch Okugawa, der abschließt und der macht alles richtig. Er macht in der Situation alles richtig, aber der Ball klatscht wieder nur an den Pfosten und von da aus raus. Und das ist der vierte Alu-Treffer. Wie bitter kann ein Spiel laufen? Also wirklich.
Ja. Ja, und dann war das Hüsing einmal
Ich
richtig
glaube,
schön in Cueto's Wade rein.
der Kommentator meinte Pritel, aber ja, bin ich mir auch nicht ganz sicher, wer das jetzt war.
Also ist eine Elva, Cueto stellt sich da schön vor, nimmt den Kontakt mit und wie Wanizek den Elva macht, ist einfach überragend. Freise ist in der Ecke, kann ihn aber nicht
Also
halten.
besser kannst du ihn nicht schießen.
Welchen Ball er. Nee. Nee, ja, komm. Freise konnte den nicht halten, dafür das 3-1 hätte er wahrscheinlich halten können. Ein Steckpass in der 75. von Wanizek auf Kaufmann. Kaufmann schießt aus spitzem Winkel aufs Tor und Freise lässt ihn durch die Hosenträger rutschen. Ja, also es passt dann auch irgendwie zum Spiel, finde ich. Wenn du vorne nicht machst, kriegst du hinten rein. Bielefeld dann nochmal mit dem Aufbäumen in der 80. Minute per Lasme, der dann nach Solo aufs kurze Eck zielt und auch trifft. Und dann ist es Wanizek mit L1 und Viereck. Ja, besser kann man den nicht machen. In der 83. Minute. Traumtor. Spiel ist
Absolut.
gelaufen.
So, also.
Wahrscheinlich weiß man in Bielefeld bis heute nicht, wie man verlieren konnte.
Nee, auf keinen
Naja.
Fall. Soll ich noch zum Lobesgesang ausholen oder lassen wir es?
Nee, ich. Nee, nö.
Hey, ich will nur, das waren die Scorer. Ja, auf jeden Fall hat er jetzt 21 Scorer-Punkte, Marvin Wanizek. Ich glaube, wer die letzten Folgen gehört hat, der weiß, dass ich sehr überzeugt von ihm bin. Und er bestätigt das hier auch nochmal. Aber ja, insgesamt würde ich sagen, für die Karlsruher ein relativ glücklicher Sieg.
Ja,
Und damit.
wenn man
Ja, also ich wollte nur auf die Tabelle noch eingehen. Also sind jetzt mit 39 Punkten
Ja.
im Niemandsland irgendwo. Ja, es reicht für die Saison, glaube ich, in Karlsruhe. Weil man sagen muss, die Tendenz geht nach oben. Ich rechne damit, dass sie nächstes Jahr, wenn sie die Mannschaft zusammenhalten, oben weiter mitspielen können.
Könnte ich mir auch vorstellen. Wenn man jetzt nochmal auf Bielefeld guckt, wir haben 3,3 XG aufs Tor zu 1,3, also wirklich auf das Tor. Wie man, ja, da denkt man sich, also das fasst ja die Spiel mit diesen ganzen Alu-Treffern gut zusammen. Und eine gute Nachricht für Bielefelder und auch also für Braunschweiger vielleicht nicht, aber ich finde den Spieler immer noch sehr schön und ich finde es schön, dass er weiterhin Einsatzzeiten kriegt. Jermaine Konsbruch, jetzt der schwarze Schaf gerade ein bisschen, wird wahrscheinlich seinen Vertrag in Bielefeld verlängern aufgrund einer Klausel, also vorzeitig, was ja, finde ich sehr, sehr gut für Bielefelder ist, weil er ist einer der Stammspieler und offensichtlich bringt er viel Potenzial mit. Heißt, wenn man ihn verkaufen wollen würde, dann würde man wahrscheinlich auch ein bisschen Geld mit ihm machen.
Ich glaube, er ist auch gebürtiger Bielefelder sogar. Also ich glaube, der hat da auch ein
Ja,
bisschen
ist er.
Identifikation mit dem Verein und ich glaube, ich freue mich für den Jungen. Ich mochte ihn bei uns letztes Jahr, als er ausgeliehen war. Fand ihn echt, hat uns echt weitergeholfen und ich gönne es ihm. dass er jetzt auch Einsätze in Bielefeld kriegt. Und ja, Bielefeld nächste Woche zu Hause gegen Hannover und ja, Karlsruhe spielt in Darmstadt, hatten wir ja gerade erwähnt. Ja, Bielefeld kann Hannover da richtig unten reinziehen. Ja, aber ansonsten bleibt uns, glaube ich, gar nicht mehr so viel, außer den nächsten Spieltag zu tippen. Oder hast du noch was?
Ja.
Okay.
Ich hab nichts mehr außer gute Laune.
Okay, ich lese vor, du antwortest. Also, wir fangen gleich mal an mit dem wichtigsten Spiel des
Ja, wie immer.
Spieltags, würde ich sagen, aus neutraler Sicht. Der Hamburger Sportverein gegen den FC St. Pauli Stadtderby. Ich sage jetzt, Pauli gewinnt 2:0. Ich glaube absolut, dass Pauli gewinnt.
Ist aber
Ist in Hamburg.
ist nicht am Milan-Tor, oder?
Ist in, ha ich wollte gerade sagen, ist in
Ist
Hamburg.
in Hamburg, okay.
Volksparkstadion, Volksparkstadion. HSV spielt zu
boah,
Hause.
shit.
Wo du
Ich
für
sag.
gefühlte 150 Euro ein Ticket kaufen kannst.
Das stimmt, ja. Da musst du nur, also vergleichbar mit mexikanischen Preisen. Nee, ich sag, oh, 1:2 für Pauli. Ich gehe auch auf Pauli.
Ich hab's irgendwie. Es würde so ins Bild passen. Ich weiß nicht.
Genau, es würde ins Bild passen und ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt immer seinen Case unterstreichen, damit man immer mehr auf die Fresse fliegt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Hamburg diese Big Game Player oder diese großen Spiele kann. Ich weiß ja nicht. Okay, egal, weiter.
Darmstadt gegen
Weitermachen,
Karlsruhe.
bevor ich mich weiter verstricke.
Auch wenn Wanicek sehr gut drauf war, oder drauf ist, ich glaube, dass Darmstadt den nächsten Dreier einfährt und einen großen Schritt in Richtung Liga 1 macht und mit 2:1 gewinnt.
Ich sag 1:0. Das wird wieder ein typisches Darmstadt 1:0.
Ja, da gehe ich erstmal mit. Dann Bielefeld gegen Hannover. 2.
2:0 Bielefeld.
2:0 für Bielefeld, sagst du? Ich sage auch unentschieden. Ich glaube 2:2. Ich glaube, Hannover holt einen Punkt.
Echt?
Frag mich nicht, warum. Ich
Also man muss ja sagen,
glaube, sie waren jetzt nicht so
ich.
schlecht gegen Heidenheim. Ich glaube, dass da jetzt auch mal was Zählbares bei rumkommt. So, holen einen Punkt.
Aber Bielefeld hätte ja also ich sag mal, Bielefeld hätte gegen KSC normalerweise an 9 von 10 Spieltagen gewonnen. Und die sind halt gut drauf.
Ja.
Deswegen, Bielefeld holt da einen Punkt.
Ja, werden wir sehen.
Ja, gut. Ja, gut.
Nürnberg gegen Düsseldorf. Oh, es wird. Ich. Ah, das ist so ein schweres Spiel. Düsseldorf kannst du auswärts
1 zu
nicht tippen.
0 Nürnberg. 1 zu 0
Es
Nürnberg.
ist 0 zu 0. Ich glaube, das wird ein absolut. Ich glaube, das wird ein absolut fürchterliches Spiel. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube es.
Ja, oder auf einmal irgendwie ein 5-4 oder so.
Ja, wahrscheinlich. Nächste Woche sitzen wir hier und brauchen 20 Minuten für das Spiel alleine. Dann haben wir noch
Ja.
letztes Spiel am Samstag oder am Mittag. Hansa Rostock gegen die Spielvereinigung Fürth.
0:2 ganz ungefährdet.
Ah, ja, ich sehe auch, dass Fürth da irgendwie gewinnt. Machen wir 1:3 draus, dann habe ich was anderes. Aber ja, Fürth gewinnt.
Habe ich auch überlegt.
Dann das Tipico Top-Spiel. Scheiße, wir haben die Werbung vergessen. Musst du nochmal reinschneiden.
Stimmt.
Also, wenn ihr bis
Müll
hierhin gehört habt, wir sind ja
reinschneiden.
jetzt fast am Ende, dann erstmal danke dafür. Und ja, wenn euch das gefällt, bewertet das Ganze auf Spotify, würde uns sehr freuen. Allgemeine Rückmeldung, Kritik, immer erwünscht. Und ihr findet uns auf Instagram 100% unterklassig, Prozent ausgeschrieben. Und auf Twitter auch 100 unterklassig, müsste es sein. Genau. Und damit gehen wir.
Du hättest mit der Werbung auch einfach 30 Sekunden warten können, weil dann wären wir durch gewesen.
Nee, die musste jetzt kommen. Immer vorm Topspiel.
Okay.
Eintracht Braunschweig gegen den FCM. Oh, ich glaube 2:1. Ich glaube, Eintracht gewinnt. Ich glaube, wir gewinnen das. Ich habe gerade gute Gefühle.
Ja, das ist das Problem, weil ich bin auch, wie Mike Werner sagen würde, euphorisiert. Aber ich habe auch. Es ist schwer einzuschätzen. Ich sag 1-1. Das wird irgendwie, ja, es wird kein schönes Spiel, habe ich das Gefühl.
Ich gebe dir auch Gründe. Also wir werden natürlich wieder Minusprozent Ballbesitz haben, aber Ferrei kommt zurück. Dazu, wir haben vergessen, Benkovic zu loben vorhin. Damit hole ich
Ja.
das hier nach und deshalb, ich glaube, wir stehen ganz gut hinten und vorne sind wir im Moment. Wir machen vorne einfach irgendwie ein Tor im Moment. Also meistens schaffen wir das ja irgendwie.
Na gut, wenn wir irgendwie ein Tor machen, dann gewinnen wir natürlich. Ja, also du sagst 2-1, ich sage 1-1. Vielleicht lasse ich mich auch noch bei Kicktipp da für hinreißen, wieder für Braunschweig zu tippen. Aber hier bleibt es jetzt erstmal beim 1-1.
Genau. Dann haben wir noch den Sonntag, Heidenheim gegen Kiel. Ich glaube hier 4 zu 2.
Ich hätte 3-1 gesagt.
Ich glaube 4-2, ich glaube bei Kiel, ich glaube, da lässt die Spannung nach und Heidenheim ist heiß. 4-2.
Ja.
Klingt nach dem Ergebnis. Dann haben wir Abstiegskampf zweimal, also für jeweils eine Mannschaft nur. Sandhausen gegen Paderborn. 0 zu 3. Ich glaube 0 zu 3. Ich glaube, das war ein Ausrutscher, also nach oben. Aber ich glaube, Paderborn will noch mal oben angreifen.
Ich sag 0 zu. Wie nimmst du denn 0 zu 3 daher?
Vertrau mir.
Ich sag 0 zu 1.
Okay.
Ja, aber du vergisst auch, dass man da kein Fußball spielen kann in Sandhausen.
Naja, doch. Karlsruhe und Pauli haben es ja vorgemacht. Aber
Okay.
dann zum letzten Spiel Regensburg gegen Kaiserslautern. So, und da sage ich jetzt, ich glaube, Regensburg gewinnt 1-0.
0 zu 3.
Was?
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 Wo holst du denn jetzt 0-3 her? Ich sage 1-0 für Regensburg. So nämlich.
Das hier, das hier,
Ich kann ja sagen, warum
Regensburg,
Lautern mit
ja.
5 Auswärtsniederlagen in Folge und glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und Regensburg war ja nicht schlecht. Und ich glaube, damit ich mich nicht zu sicher fühlen kann, dass wir noch drin bleiben, auf jeden Fall, holt Regensburg jetzt auf einmal Punkte wieder. So läuft das nämlich.
Ja, und ich sag dir auch meine Begründung, Terence Boyd. Meine Begründung, mehr brauche ich auch nicht.
Okay, dann du. Ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt und damit schmeiße ich uns jetzt auch erstmal raus, glaube ich. Eine lange Folge geworden.
Das reicht jetzt auch heute. Ja.
Ich hoffe, verbindungstechnisch und tontechnisch vor allem ging es diesmal. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Und dann sehen wir, ob Paderborn 3 zu 0 gewonnen hat oder Kaiserslautern.
Okay, ja gut, ich schließe mich Mike an. Werbung haben wir gerade gemacht, lohnt sich nicht nochmal eine zu schalten, deswegen sage ich einfach nur bis nächste Woche und Glück auf.
Adios.